dass es zu einem ewigen Leben, dass das ewige Leben unser Ziel ist, das wir als Gemeinde ansteuern dürfen und dort mit unserem Herrn ohne Leid zusammen sein dürfen. Das vielleicht auch als ganz wichtiger Gedanke für den heutigen Ewigkeitssonntag. Unser Leben ist nicht nur das Leben hier, es geht mit unserem Gott weiter. Die Thessalonicher und die Gemeindegründer hängen sehr eng zusammen, wie die Ameisen, aber sie unterscheiden sich auch. Eine Ameise flitzt nämlich wie verrückt hin und her und die heißt Timotheus. Trotz räumlicher Distanz wird Timotheus mehrfach hin und her geschickt und hält die Verbindung zwischen der Gemeinde und Paulus, der schon weitergezogen ist. Wir lesen mal gemeinsam aus 1. Thessalonicher 3 ab Vers 6. Und wir lesen bewusst auch noch den ersten Vers aus Kapitel 4 dazu, der auch noch wichtig ist für den ganzen Zusammenhang. 1. Thessalonicher 3, Verse 6 bis 4, Vers 1. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in guter Erinnerung habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Darum sind wir, Brüder und Schwestern, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben, denn jetzt leben wir auf, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir durch euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen und hinzutun, was eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr kommt, unser Herr Jesus, mit all seinen Heiligen. Amen. Weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Soweit mal hier dieser Abschnitt. Dieser mittlere Abschnitt im 1. Thessalonicher Brief ist gleichzeitig auch seine inhaltliche Mitte. Ein tolles Zeugnis für christlichen Zusammenhalt. Und da müssen wir noch mal kurz zurückblenden. Paulus musste ja aus Beröa fliehen, nachdem er vorher schon in Thessalonich ausweichen musste. Und von Beröa ging es dann für ihn weiter nach Athen. Und nach dem ganzen Stress in Mazedonien kommen Timotheus und Silvanus, ihr erinnert euch noch, er wird auch Silas genannt, also die beiden reisen nach Athen auch kurz. Und dort treffen sich die drei, um noch einmal in aller Ruhe über das weitere Vorgehen zu reden. Und von Athen aus wird dann aber Timotheus wieder zurückgeschickt. Er geht wieder zurück nach Mazedonien und speziell auch nach Thessalonich. Was dort sein Auftrag ist, das erfahren wir in 1. Thessalonicher 3, die Verse 1 bis 2. Darum haben wir es nicht länger ertragen und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, und jetzt kommt sein Auftrag, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Also die Ameise Timotheus ist das Arbeitstier, das muss hin und her und es soll dafür sorgen, dass die Gemeinde gestärkt wird, dass sie fest bleibt, Sie ist nämlich durchaus angegriffen, wie so eine Überflutung im Amazonasgebiet. Es herrscht Gefahr und da ist es wichtig, dass die Gemeinde mit Jesus fest verbunden bleibt und auch untereinander. Timotheus bleibt dann eine längere Zeit in Mazedonien und Silas kehrt später auch nochmal dorthin zurück. Während die beiden also in Thessalonich für Nacharbeit sorgen, war Paulus schon weitergereist, der ist inzwischen in Korinth tätig. Und es geht weiter mit der Unruhe. Es waren unruhige Zeiten. In Rom hatte Kaiser Claudius die Juden rausgeschmissen. Wenn man mal nachliest in den Geschichtsbüchern, dann kommt Kaiser Claudius eigentlich immer so ganz gut weg. Ja, der wird so ein bisschen als Softie beschrieben, nicht unbedingt so einer von den ganz Harten wie dann sein Nachfolger Nero zum Beispiel. Aber wir lesen in der Bibel, dass es auch einer war, der ganz schön radikal vorgegangen ist. Wie gesagt, er hat die Juden aus Rom vertrieben und die mussten sich jetzt an anderen Stellen ein Zuhause suchen. Manche davon in Korinth, genau dort, wo Paulus hingeht. Korinth liegt ungefähr so 70 Kilometer westlich von Athen. Und da tauchen zwei Juden aus Rom auf, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, Aquila und Priscilla. Und bei denen kann Paulus jetzt unterkommen in Korinth. Man könnte sagen, die bilden spontan eine Flüchtlings-WG. Ja, also Paulus musste aus Mazedonien flüchten, Aquila und Priscilla mussten aus Rom flüchten und in Korinth treffen sie zusammen. Sie wohnen zusammen und sie arbeiten auch zusammen, denn sie haben den gleichen Beruf. Sie sind Zeltmacher. Und die verbleibende Zeit, die wird sinnvoll genutzt, nämlich zum Evangelisieren. Aber eigentlich ist hier Paulus erstmal ganz normal in seinem Job tätig und nutzt seine Freizeit, um zu predigen. Wir lesen das mal kurz nach in Apostelgeschichte 18, Verse 1 bis 4. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Und in dieser Zeit, wo Paulus dann in seiner Freizeit tätig wird als Missionar, treffen sich schließlich auch alle drei Mazedonien-Missionare wieder. Denn Timotheus kommt zurück, Silas ist da und Paulus ist ganz gespannt, wie sich die Lage in Thessalonich inzwischen entwickelt hat. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 18, Vers 5. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Das klingt so, dass nachdem die zwei zurückkommen oder nach Korinth kommen, dass jetzt mehr Zeit bleibt und Kraft für Paulus, sich ganz der Evangelisation zu widmen. Und das konnte er, weil Timotheus sehr gute Nachrichten aus Thessalonich bringt. Das ermutigt ihn, das gibt ihm Kraft. Gutes im Doppelpack, könnte man sagen, wenn man unseren Text noch mal genauer ansieht. Gutes im Doppelpack, Glaube und Liebe. Das ist das, was die Gemeinde zusammenhält und was auch über die Distanz miteinander verbindet. 1. Thessalonicher 3, Vers 6, unser Text. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet. Und jetzt kommt dieses Doppelpack. Von eurem Glauben und eurer Liebe. Und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Glaube und Liebe, das sind die beiden Stichworte. Wie werden diese Begriffe heute überstrapaziert? Manchmal mag man sich ja schon gar nicht mehr verwenden. Liebe wird ja sowieso kaum noch auf Gott bezogen und stattdessen sehr schnell im menschlichen Bereich einfach nur gesehen, auf sexuelle zum Beispiel reduziert. Und selbst die vielgerühmte Nächstenliebe kreist nicht selten ums eigene Ego. Und beim Glauben, da sieht es auch nicht viel besser aus. Aus Glaube ist nach üblichem Verständnis das Nichtwissen geworden. Oder wie man heute spöttisch sagt, Christen glauben an alternative Fakten. Und Gläubige werden eigentlich oft völlig unabhängig vom Inhalt ihres Glaubens immer so ein bisschen als weltentrückt verstanden, realitätsfern und eigentlich auch bekloppt. Oder im schlimmsten Fall sogar gefährlich. Man glaubt, dass wir als Christen an der Realität des Lebens vorbeiglauben. Aber genauer betrachtet will man dann bestimmte Wahrheiten eigentlich nicht hören. Und die erklärt man dann für subjektiv und sagt, Glauben heißt nicht wissen. Ich denke, dass es oft darum geht, dass man Gott ausweichen möchte, der einen Anspruch auf das Leben von uns Menschen hat. Und dann sucht man nach der Wahrheit oder gibt vor, danach zu suchen, hat aber eigentlich Angst davor, sie zu finden. Und Wahrheit wird dann auch erstaunlicherweise plötzlich gar nicht an einsichtigen Fakten gemessen, nämlich das, was man gerade uns Christen gerne vorwirft, dass wir Fakten ignorieren würden, sondern die Wahrheit wird gemessen an der Mehrheit, an der Gewohnheit und vielleicht auch am Bauchgefühl. Ja, das muss man mal beobachten. Auch wir sind da gefährdet, dass wir das für wahr halten, was uns am sympathischsten ist. Und so hält man sich Gottes Anspruch aufs eigene Leben ganz bequem vom Hals. Ich lasse mir doch von keinem Gott in mein eigenes Lebenskonzept reinreden. Das ist die Meinung vieler Menschen. Und sie verstehen gar nicht, was es für eine großartige Wende im Leben bedeutet, wenn sie Gott in ihr Leben reinreden lassen. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann hilft es nicht, den Glauben zu einer realitätsfernen Ansicht zu erklären. Und es hilft auch keine religiöse Gleichmacherei. So einfach kann man sich dem wahren Gott nicht entziehen. Wer den Glauben anzweifelt und kritisiert, der muss sich natürlich auch mit ihm auseinandersetzen. Der muss auch die Bibel lesen. Wer dazu nicht bereit ist, wer nicht bereit ist, Gott kennenzulernen, der braucht eigentlich in Sachen christlicher Glaube gar nicht mitreden. Das kann uns ganz entspannt Kritikern entgegentreten lassen, wenn es welche sind, die oberflächlich ignorieren, was Gott zu sagen hat. Nur wenn ernsthaft nach Gott gesucht wird und Argumente auch ausgetauscht werden können, oder auch unterschiedliche Ansichten dann miteinander verglichen werden können, dann macht es überhaupt Sinn, über den Glauben zu reden. Und nur dann geht es auch wirklich um die wahre Suche nach Gott. Weil Wahrheit für den Glauben eine ganz entscheidende Rolle spielt, muss ich wissen, warum ich Christ bin und kein Buddhist oder kein Muslim. Ich muss auch wissen, dass ich nicht an irgendeinen Selfmade-Gott glaube, wie das heute gerne so getan wird. Jeder, der in der Bibel als gläubiger Mensch bezeichnet wird, der erkennt zunächst mal als ersten Schritt die Existenz Gottes und als zweiten Schritt den höchsten Rang Gottes an. Das ist eine ganz entscheidende Grundlage für Glauben. Und wenn das geklärt ist, dann wird Gott in meinem Leben das Sagen haben. Und nur so wird auch Jesus mein Leben wirklich prägen können und wird durch mich auch für uns, für andere sichtbar werden können. Wenn ich aber mein eigener Chef bleibe Und das kann ich sogar als Christ. Ich kann sehr fromm angestrichen letztendlich doch der eigene Chef in meinem eigenen Leben bleiben. Dann spiegele ich nicht Jesus wider, sondern bloß mich selbst. Und bei den Thessalonichern sehen wir, dass das anders war. Ihr Leben hat sich radikal geändert. Sie haben mit dem, was sie gelebt haben, nachdem sie zum Glauben an Jesus fanden, Jesus auch wiedergespiegelt. Ihr fester Glaube, der ließ sich nicht mehr verstecken. Und sie blieben bei ihrer Überzeugung, selbst als sie massiv angegriffen und hinterfragt wurden. Die sind nicht erst eingeknickt oder beim kleinsten Widerstand gleich eingeknickt. Das zeichnet sie aus. Und nur weil Gott echt ist und keine Einbildung ist, kann Glaube auf Dauer auch tragfähig sein. Und nur dann folgt die Liebe dem Glauben auf dem Fuß. Oder ist es vielleicht umgekehrt, habe ich mich gefragt. Eigentlich liebt ja Gott uns zuerst. Und deshalb können wir überhaupt etwas glauben. Und deshalb lieben wir ihn zurück. Und dann lernen wir, diese Liebe miteinander zu teilen. Wir lernen, andere mit Gottes Augen zu sehen und lernen sogar, Feinde zu lieben. Die Liebe, die von Gott kommt, unterscheidet sich von dem üblichen Liebesbegriff. Sie ist stark, sie trägt, sie gewinnt, sie vergibt. Und sie freut sich an der Wahrheit. Sie bleibt beständig. So beschreibt es Paulus in seinem berühmten Kapitel Korinther 13, wo es um die Liebe Gottes geht. Und an den Thessalonichern sieht man auch, dass diese Liebe ohne den Glauben gar nicht denkbar ist. Die beiden hängen ganz eng zusammen. Durch den Glauben können wir und dürfen wir Gottes Maßstäbe als Christen nicht einfach als bequeme und gängige Vorstellungen an unsere Bedürfnisse anpassen. Dann würde sich der Glaube früher oder später von selbst erledigt haben. Wir müssen anecken mit unserem Glauben. Der kann nicht angepasst werden. In vielerlei Hinsicht geht das nicht. Die Thessalonicher hatten auch diesen Mut anzuecken. Das ist erlaubt, ausdrücklich. Wir müssen mit unserem Glauben anecken. Deshalb werden wir überhaupt erst wahrgenommen. Das bedeutet volles Risiko. Das bedeutet, wir setzen uns Anfeindungen aus. Wir setzen uns Missgunst aus, Unverständnis oder sogar Verfolgung bedroht die Standhaftigkeit im Glauben und sie bedroht auch damals die Thessalonicher, die junge Gemeinde. Und ein anderer Angriffspunkt, das ist der seelische Kräfteverschleiß. Aufkommende Zweifel blasen zum Angriff. Was soll mein Leben? Was für einen Sinn hat eigentlich die ganze Mühe? Ist Jesus überhaupt noch da? Einer hat mal gefragt, würden wir es als Gemeinde überhaupt merken, wenn Jesus gar nicht da wäre? Wir haben das heute Morgen sehr eindrücklich auch vor Augen geführt bekommen. Jesus ist mitten unter uns. Aber ich frage mich auch, würden wir das überhaupt merken, wenn Jesus nicht da wäre? Die Frage hat mich sehr erschüttert. Machen wir nur so einen frommen Betrieb oder rechnen wir wirklich damit, dass Jesus da ist, dass er in uns ist, dass er neben uns sitzt, dass er jetzt hier ist? Aber das kann uns schon mal angreifen, solche Fragen. Wo ist Jesus? Hört er meine Gebete? Wo ist Jesus, wenn meine Mitschüler oder meine Kollegen gegen mich sind, weil ich Christ bin? Da fühlen wir uns schon mal ganz schön alleingelassen. Und wenn uns in solchen Situationen der Glaube fehlt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, selber zaghaft zu beten, auch wenn ich mir vielleicht nicht ganz sicher bin. So wie der verzweifelte Vater eines besessenen Jungen, wir lesen das nach im Markus-Evangelium Kapitel 9, der fragt Jesus, wenn du kannst, hilf bitte meinem Sohn. In dieser Bitte ist ja schon ein Zweifel, ja, wenn du kannst. Und Jesus sieht das genau. Er spricht zu ihm, Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hilft. Er hilft dem Sohn, indem er ihn befreit, aber er hilft auch dem Vater, glauben zu können. Das finde ich unglaublich barmherzig von Jesus. Er sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, und er sieht diesen Mann, der nicht glauben kann. Und dann sieht er doch auch seine Bitte, hilf meinem Unglauben. Und dann greift er ein und stärkt diesen Mann. Also, da brauchen wir keine Angst haben, wenn unser Glaube schwächelt, dann ist es unser Herr, der uns hält. Nicht wir selbst, indem wir uns jetzt noch mehr anstrengen, wieder mehr glauben zu können. Und sogar Paulus kannte solche Glaubenskrisen bei sich selbst. Das ist überraschend, der große Paulus, der große Apostel. Gerade kurz bevor Timotheus zu ihm nach Korinth kommt, da war er irgendwie müde geworden, verausgabt. Seinem Glauben fehlte wohl die Lebendigkeit, weil er dann davon spricht, dass er wiederbelebt wird. Der große Paulus hatte ein Glaubenstief. Das kam schon mal vor. In seinem Brief an die Philippa schreibt er sogar, dass er regelrecht missionslebensmüde wurde. Ja, oder vielleicht sogar lebensmüde. Er wollte lieber bei Jesus im Himmel sein, statt es hier noch länger aushalten zu müssen. Im Philipperbrief hat ihn Jesus damals schon beim Schreiben wieder auf gute Gedanken gebracht. Da ist ihm seine Berufung eingefallen. Da hat er sich erinnert, wozu er eigentlich von Jesus erwählt wurde, dass er hingehen soll und predigen soll, die gute Botschaft. Und dann ist er wieder motiviert. Damals in Korinth, als er mit den Thessalonichern in Verbindung stand, da sieht man noch eine zweite Möglichkeit in der Krise, kann Jesus unserem angeknacksten Glauben auch durch den Zusammenhalt mit den Geschwistern helfen. Durch die Gemeinde hilft er unserem Glauben auf die Sprünge. Das haben die Thessalonicher vielleicht ohne es zu ahnen mit Paulus gemacht und mit seinen Begleitern. Er schreibt, wie ihn die gute Nachricht aus Thessalonich geistlich wiederbelebt hat. Darum sind wir, so lesen wir ab Vers 7, Brüder und Schwestern, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn jetzt, und das finde ich in der neuen Luther-Übersetzung sehr gut ausgedrückt, jetzt leben wir auf, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Das ermutigt ihn zu sehen, ja, Jesus hat diese Gemeinde wirklich gebaut und er sorgt für Festigkeit und Halt. Und das wiederum sagt ihm in Korinth, dass er auch da gehalten ist von Jesus und dass er dort fröhlich wieder an seinen Auftrag gehen kann. Aber wie kann uns der feste Glaube anderer trösten und aufleben lassen? Ja, es geht in der Gemeinde ganz offensichtlich. Sie lebt ja von vielen Gläubigen und ist wie ein Organismus aus verschiedenen Körperteilen zusammengesetzt. Und da werden jetzt Nährstoffe weitergegeben. Wenn wir das mit geistlichen Dingen vergleichen, dann werden die Nährstoffe durch Gottes Geist von einem zum anderen weitergeleitet. Jeder soll lebendig bleiben in diesem Organismus. Der Geist Gottes ist dabei das Leben, sozusagen das Blut im Körper. Und Glaube und Liebe, das sind vielleicht die Nährstoffe, die er transportiert und an die nötige Stelle kommen lässt. Das baut Gemeinde auf und lässt sie wachsen. Wir schauen mal in den Epheserbrief von Paulus, Kapitel 4, Vers 15, folgende. Da sagt er was dazu. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder Einzelne erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Das ist noch viel intensiver als bei den Feuerameisen, die bloß irgendwie den Nächsten klammern und ein paar Luftbläschen zwischen sich eingeschlossen haben. Das ist Zusammenhalt im geistlichen Sinne, was Paulus hier beschreibt. Und wenn ich eins dieser Glieder bin und an Jesus glaube, dann darf ich auch wissen, dass ich ein gerettetes Kind Gottes bin. Und ich darf wissen, dass ich ewig lebe. Aber dieser Glaube, diese Gewissheit, die ist nicht nur für mich gedacht, die ist nicht nur Ausdruck meiner persönlichen Beziehung zu Gott, sondern sie soll auch anderen weiterhelfen. Glaube ist also mehr als nur eine individuelle Eigenschaft. Sieh also deinen Glauben mal gemeinschaftlich, nicht bloß individuell. Dein Glaube ist aufs Miteinander angelegt. Und deshalb feiern wir ja überhaupt hier Gottesdienst. Deswegen feiern wir auch gleich gemeinsam das Abendmahl. Das ist Ausdruck unseres gemeinsamen Glaubens. Natürlich kann man nicht für andere glauben, aber der gemeinsame Glaube, der lässt uns gemeinsam beten. Er stärkt den schwachen Glauben des Einzelnen. Und warum? Damit wir gemeinsam ans Ziel kommen. Dazu ist Gemeinde gedacht. Bei Paulus, Timotheus und Silas und den Thessalonichern kann man das sehen. Das zieht sich durch beide Briefe, vor allen Dingen durch den ersten, wie belebend für alle der Zusammenhalt im Glauben ist. Einer hält den anderen fest. Aber Paulus legt sich jetzt nicht gemütlich zurück und sagt, alles okay in Thessalonich, interessiert mich nicht mehr, sondern er sieht gleichzeitig, obwohl er sehr viel Gutes aus Thessalonich hört, dass an Gutem da noch einiges wachsen kann. Er sagt, wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen und hinzutun, was eurem Glauben noch fehlt. Und da ist jetzt wieder so ein Grund, warum ich auch formuliert habe, die fast perfekte Gemeinde. Hier fehlt ja noch was, was an eurem Glauben noch fehlt. Aber das ist hier von Paulus als Motivation gedacht. Nach dem guten Start muss sich der Glaube weiter bewähren und der muss auch noch viele positive Veränderungen bewirken. Dafür muss aber die geistliche Versorgung sichergestellt werden. Und dazu gehört die Lehre, dazu gehört die Anleitung auch in ethischen Fragen und vor allen Dingen gehört dazu die Förderung des tieferen Verständnisses von Gott. Und diesmal kommt diese Unterstützung per Post von Paulus aus Korinth. Und durch diese Post werden jetzt Inhalte transportiert, die Nährstoffe, ja, was da drin steht, ihr könnt gerne mal weiterlesen, die müssen an die Schwachstellen im Körper kommen. Und so eine Schwachstelle gibt es auch bei den Thessalonichern. Das scheint der Egoismus gewesen zu sein, also von einigen Gemeindegliedern. Die hatten da offensichtlich ein Problem damit. Und möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass sie hohes Ansehen genossen. Das wird von einigen Frauen gesagt, die da zum Glauben kamen. Und damit gibt es ja auch Einflussmöglichkeiten. Wer hohes Ansehen genießt in der Öffentlichkeit und dann zum Glauben kommt, der steht in der Versuchung, dass er die Möglichkeiten, die er hat, zum eigenen Vorteil auf Kosten anderer weiter zu nutzen. Das war offensichtlich der Fall bei den Thessalonichern. Und dieses egoistische Verhalten, das wird jetzt durch den Glauben aufgedeckt. Und es soll durch die Liebe abgestellt werden. Paulus weist da ganz klar darauf hin, er nimmt kein Blatt vor den Mund, aber er sagt es motivierend. Ja? Ihr dürft wachsen, ihr könnt vollkommener werden. Geht an die Arbeit, stellt falsches Verhalten ab und wachst zusammen in Liebe. Liebe braucht keine Win-Win-Situation. Sie sucht eben nicht das Ihre, bevor sie tätig wird. Sie sucht es überhaupt nie. Können wir in 1. Korinther 13 auch nachlesen. Und solche Liebe, die kommt aus dem Glauben von Gott und sie fördert das Wachstum aller Gemeindeglieder und das Ganze mit einer bestimmten Zielrichtung. Das nennt Paulus jetzt hier, deswegen habe ich diesen Vers noch dazu genommen, in Kapitel 4, Vers 1 ganz deutlich. Weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Leben, um Gott zu gefallen. Das ist eigentlich ganz kurz und bündig die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Leben, um Gott zu gefallen. Das gilt als Antwort für jeden einzelnen Menschen, für jeden Christen, und es ist auch die Antwort auf die Frage nach dem Sinn der ganzen Gemeinde. Eine Gemeinde, wie Jesus sich sie vorstellt, ist da wie so ein schöner Garten. Der muss gepflegt werden. Und der soll nicht in erster Linie uns, sondern Gott gefallen, dem diese Gemeinde gehört. Und sie soll ihm gefallen und sie wird ihm gefallen, wenn Gutes in ihr wächst. Und genau so eine Gemeinde, die freut sich darauf, dass Jesus wiederkommt und sie abholt. Auch darauf deutet Paulus hin. Er nennt das als Ziel. So kommt zum Glauben und der Liebe noch die Hoffnung. Die Hoffnung auf das endgültige und ungestörte Zusammensein mit Jesus und dem Vater im Himmel. Das ist ein wichtiges Thema im Thessalonicher Brief. Und das Ziel hat Paulus für alle gemeinsam im Blick. Und so schließt er das Kapitel 3 mit einem großen Ausblick. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, hilf du uns, dass wir als deine Gemeinde durch Glaube und Liebe zusammenhalten und dass wir auch zu dir hin wachsen, dass wir das Ziel vor Augen behalten und dass wir uns darauf freuen, mit dir zusammen zu sein, hier und jetzt und bis in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied »Ins Wasser fällt ein Stein«.